Liebe Gemeinde Bamberg, ich freue mich, heute wieder bei euch zu sein und heute wieder mit euch das Wort aufschlagen zu dürfen. Ein lebendiges Wort. Ich möchte heute mit euch eins der ältesten Bücher der Bibel betrachten. Es geht in diesem Buch um die Geschichte eines Mannes, die im Großen und Ganzen eigentlich jeder Gläubige kennt, aber über die man sehr über mehrere Monate im Hauskreis studiert. Und ich war sehr überrascht, wie viel doch in diesem Buch drinsteckt. Es hat mir persönlich sehr viel gegeben. Und ich kann euch nur empfehlen, dieses Buch auch mal zu studieren. Und es ist mir sehr schwer gefallen, diese so lehrreiche Geschichte auf eine Predigt zu kürzen. Und wir werden heute den Fokus in diesem Buch vor allem auf die ersten beiden Kapitel legen und dann auf den Schluss. Und ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen. Und es wird heute sehr einfach sein, mir zu folgen, denn wir werden eigentlich die ganze Zeit nur im Buch Hiob bleiben. Und ich lade euch ein, dieses Buch mal aufzuschlagen im Alten Testament. Und wir wollen ganz vorne anfangen, im Buch Hiob. Im Kapitel 1. Und ich lese mal die ersten 5 Verse. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter. Und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, ein jeder in seinem Hause an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach aller ihrer Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Was erfahren wir in diesen ersten 5 Versen über den Mann Hiob? Das Wichtigste erfahren wir gleich zu Beginn, in Vers 1. Hiob war ein treues Kind Gottes. Er war zudem sehr reich. Er hatte 10 Kinder und er hatte seine Kinder sehr lieb. Denn er machte sich Sorgen um sie und opferte immer wieder Brandopfer für jedes einzelne Kind. Hiob war von Gott wirklich sehr reich gesegnet. Und Hiob war nicht einer unter vielen. Er stach in seiner Zeit durch seinen ganz besonderen Charakter heraus. Er war einer der größten Glaubensmänner, die jemals auf dieser Erde gelebt haben. Zu seiner Zeit war er der gläubigste Mensch auf Erden. Es gibt ein Kapitel im Buch Hiob, das werden wir heute nicht betrachten, ist das Kapitel 29. Und in diesem Kapitel geht es um Hiobs Leben vor dem kommenden Leid. Und wenn man sich dieses Kapitel durchliest, kommt man schnell zu dem Gedanken, hier geht es eigentlich um jemand anderen. Hier geht es nicht um Hiob, sondern man hat den Eindruck, dass es in diesem Kapitel um Jesus geht. So wie Hiob sich den Menschen gegenüber verhalten hat, es war das Gleiche, wie Jesus sich verhalten hat. Hiob offenbarte durch sein Leben, durch seinen Charakter, wie kein anderer Mensch zu seiner Zeit, den wunderbaren Charakter Gottes. Und ich bin mir sicher, dass Gott sehr viel Freude hatte an Hiob. Aber es gab einen, der alles andere als Freude hatte an Hiob. Satan. Satan hasste Hiob, weil er wie kein anderer Gottes wunderbaren Charakter widerstrahlte, weil er ein helles Licht war für seine Umgebung. Satan hasste diesen Mann, so wie er Gott hasste. Wir lesen die Verse 6 bis 8. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden. Fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Wieso durchzieht Satan die Erde hin und her? Eine Antwort steht in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8. Dort heißt es: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und ich bin mir sicher, dass Satan zu dieser Zeit am meisten Hiob verschlingen wollte, am meisten ihn vernichten wollte. Da niemand auf Erden, wie Gott selbst sagt, so fromm und rechtschaffen, so gottesfürchtig war und das Böse mied wie Hiob. Was hat Satan nun in dieser himmlischen Versammlung gemacht? Das, was er immer macht: Die Brüder anklagen und ihre Liebe zu Gott anzweifeln. Verse 9 bis 11. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt? Er wird dir ins Angesicht absagen. Satan erhebt höhnisch Anklage gegen diesen treuen Mann Gottes. Er behauptet dreist, dass Hiob Gott nur treu ist, weil Gott ihn so reich segnet. Und ohne diesen reichen Segen von Gott, ohne diesen göttlichen Schutz, würde Hiob von Gott abfallen. Er würde Gott ins Angesicht absagen. Satan wirft Gott quasi vor, dass er Hiob besticht mit dem Segen. Und genau genommen geht Satan hier mehr auf Gott los als auf Hiob. Und wie reagiert nun Gott auf diese böswillige Anschuldigung Satans? Vers 12. Der Herr sprach zum Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Die meisten, die diesen Vers das erste Mal lesen, sind sehr verwundert. Ist Gott denn durch diese heftige Anklage Satans ins Zweifeln gekommen? Zweifelt Gott denn nun an Hiob, ob er ihn wirklich liebt? Nein, natürlich nicht. Denn Gott kennt unser Herz, er kennt unsere Beweggründe und unsere Einstellung. Aber warum lässt Gott dann all dies zu, was jetzt dann kommt? Warum gibt der Satan diese Macht über Hiob? bei dieser Begebenheit dürfen wir nicht vergessen, was vorher geschehen ist im Himmel. Dass Satan der höchste und geehrteste Engel war von allen Geschöpfen Gottes. Und dass er mit seinen Lügen über Gott eine Rebellion im Himmel angezettelt hat und ein Drittel der Engel verführt hat. Und dass die treu gebliebenen Engel Satans Machenschaften, seine Lügen nicht ganz durchschauen konnten. Sie hatten zu dieser Zeit noch gewisse Sympathien zu ihm. Und seine Anschuldigung Gott gegenüber war nicht vergessen. Gott weiß natürlich, was er tut. Er hätte dies alles nicht zugelassen, was jetzt kommt, wenn es nicht nötig gewesen wäre. Die böswillige Anschuldigung Satans hat ja nicht nur Gott gehört, sondern auch all die Engel, die dabei waren. Und diese böswillige Anschuldigung stand im Raum. Und um dem ganzen Universum zu zeigen, dass Hiob, der gläubigste Mann zu dieser Zeit auf Erden, Gott wirklich liebt und sich nicht bestechen lässt, hat Gott Satan diese Macht gegeben. Hiob stand quasi stellvertretend für die ganze Menschheit. Ist es wirklich möglich, dass ein Mensch Gott von Herzen liebt? Oder liebt er ihn nur, weil er so gesegnet wird? Hiob stand hier für uns alle. Und dadurch, dass er ein Stellvertreter für die Menschheit war, war er auch ein Sinnbild für Jesus. Ein wichtiger Vers. Zum besseren Verständnis noch dieser Situation steht in Hiob Kapitel 23, Vers 10. Ich lese ihn mal vor. Hier sagt Hiob selbst, und hört gut zu, hier sagt Hiob, er, und er meint Gott, er aber kennt meinen Weg gut. Er prüfe mich, so will ich erfunden werden wie das Gold. Und Hiob geschah nach seinem Glauben, nach seinen Worten. Gott hat ihn tatsächlich geprüft. Und Hiob hat, wie wir jetzt lesen werden, viel Leid ertragen müssen. Aber das Leid war für ihn, wenn man den Schluss des Buches Hiob anschaut, sogar ein Segen. Auch für Hiob galt die Verheißung. Aus Römer Kapitel 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und Gott hat auch versprochen, dass er treu ist und niemanden versuchen lässt über seine Kraft. Und dieses Versprechen galt auch für Hiob. Und zudem war die Zeit seines Leides. Das Buch Hiob geht zwar viel um das Leid, aber die Zeit des Leides war sehr kurz im Vergleich zu dem Glück und dem Segen, den Hiob erlebt hat. Und obwohl Gott Satan die Macht gibt über Hiob, schränkt er diese Macht auch ein und setzt ihm Grenzen, indem er sagt, nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Und wie hat Satan jetzt auf dieses Angebot reagiert? Er hat es bereitwillig und wie ich glaube schon mit böser Vorfreude hat er es angenommen. Wir lesen weiter in Kapitel 1, Vers 13. An dem Tage aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken, also die Söhne und Töchter von Hiob, im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen. Das ist ganz interessant hier. Hat Satan sofort zugeschlagen? Nein. Er hat auf den besten Moment gewartet, nämlich da, wo Hiobs Kinder wieder zusammengekommen sind und gerade beim Erstgeborenen. Er hat quasi auf den besten Moment gewartet, um zuzuschlagen. Er hat einen bösen Plan gehabt. Und zu diesem Moment hat sich ja Hiob auch immer Sorgen gemacht um seine Kinder. Und da schlägt er dann zu. Kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir's ansagte. Erste Hiobsbotschaft. Hiobs Rinder und Eselinnen wurden geraubt und seine Knechte getötet. Vers 16. Als der noch redete, kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel und traf Schafe und Knechte und verzehrte sie. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir es ansagte. Zweite Hiobsbotschaft. Hiobs Schafe und Knechte starben durch Feuer vom Himmel. Was hier ganz interessant ist an diesem Vers, der Knecht von Hiob sagt zu Hiob, dass es Feuer Gottes war. War es das wirklich? Nein. Es war nicht Gott, der das Feuer vom Himmel geschickt hat. Es war Satan. Bloß der Knecht von Hiob legt es so aus. Satan hat auch diese Macht, wenn Gott es zulässt. Und genau dies, was hier passiert, passiert auch heute noch. Das ganze Leid auf dieser Erde, das Satan anrichtet, Gott in die Schuhe geschoben wird. Vers 17. Als der noch redete, kam einer und sprach, die Chaldäer machten drei Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir es ansagte. Dritte Hiobsbotschaft. Hiobs Kamele wurden geraubt und seine Knechte erschlagen. Ist euch aufgefallen, wie viele Knechte bis jetzt immer davongekommen sind mit dem Leben? Sehr gut. Einer. Aber warum immer einer? Warum nicht zwei oder drei oder gar keiner? Warum immer einer? Weil Satan wollte, dass Hiob diese schreckliche Nachricht aus erster Hand erfährt. Weil dann ist diese Nachricht noch intensiver. Aber er wollte, dass dazu möglichst wenige überleben. Und so hat er nur einen einzigen überleben lassen. Satan ist böse und durchtrieben bis ins kleinste Detail. Das Schlimmste hat er sich aber zum Schluss aufgehoben. Verse 18 und 19. Als der noch redete, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir es ansagte. Vierte Hiobsbotschaft. Hiobs geliebte Kinder sind alle auf einmal durch Satans Bosheit gestorben. Alle 10. Und wie schlimm muss dies für Hiob gewesen sein? Hatte Hiob Zeit gehabt, sich von einer Schreckensnachricht auf die andere zu erholen? Nein. Satan hat es so getimt, dass einer direkt nach dem anderen kam. Hier kann man auch erkennen, wie viel Macht Satan hat. Er wollte Hiob möglichst hart treffen. Er hat seinen kompletten Viehbestand rauben lassen oder töten lassen, fast alle Knechte und alle 10 Kinder töten lassen. Von einem Moment auf den anderen erfährt Hiob, dass er so gut wie alles verloren hat. Und Satan, da bin ich mir sicher, war überzeugt, nachdem er Hiob so schrecklich zugesetzt hat, dass Hiob Gott ins Angesicht absagen wird. Wie hat Hiob nun reagiert? Und passt gut auf. Verse 20, 21. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief. In der Schlachtübersetzung steht sogar, er betete an und sprach, ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Was für eine Reaktion. Das komplette Gegenteil von dem, was Satan erwartet hat. Anstatt Gott den Rücken zu kehren und ihm abzusagen, fiel Hiob in seiner Trauer auf die Erde, neigte sich tief und lobte Gott. Viele Gläubige hätten in dieser Situation ihren Glauben über Bord geworfen und Gott tatsächlich ins Angesicht abgesagt. Manche Gläubige hätten vielleicht an ihm festgehalten, auch in so einer schlimmen Situation. Aber wer von uns hätte in dieser schlimmen Situation sich tief gebeugt und Gott auch noch gedankt und gelobt? Ich kann euch sagen, ich nicht. Was für ein Mann. Was für ein Glaube. Hiob wusste, dass er alles Gute von Gott bekommen hat und dass Gott auch das Recht hat, es ihm wieder zu nehmen oder nehmen zu lassen. Solch eine Reaktion war nur durch eine tiefe, innige Beziehung zu Gott möglich. In Vers 22, dem nächsten Vers, wird Hiobs sündloses Verhalten auch noch bestätigt. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wie der Gott. Wie geht die Geschichte weiter? War es das jetzt? Nein. Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht. Fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Die gleiche Situation wie in Kapitel 1. Satan trat wieder in einer himmlischen Versammlung vor Gott. Und anstatt dass Satan auf Gott zugeht und sagt, ich habe Unrecht getan, ich lag falsch, ich habe deinem Kind Hiob Unrecht getan und habe all das Verderben umsonst ausgelöst, nichts davon. Die Reaktion Satans ist bezeichnend für seinen bösen Charakter. Verse 4 und 5. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut. Und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt? Er wird dir ins Angesicht absagen. Satan zeigt kein bisschen Reue bei all dem Unglück, bei all dem Leid, was er verursacht hat. Kein bisschen Reue. Er hat kein winziges Mitleid mit Hiob. Er macht höhnisch mit seinen boshaftigen Anschuldigungen weiter. Und was behauptet er nun? Hiob selbst geht es ja noch gut. Er mag zwar alles verloren haben, aber er ist ja noch gesund. Aber wenn du ihm die Gesundheit nimmst, dann wird er dir absagen ins Angesicht. Gott, dessen Gedanken höher als unsere Gedanken sind und der die Zukunft kennt, lässt es noch einmal zu, dass Satans böswillige Anschuldigungen überprüft werden. Vers 6. Der Herr sprach zu dem Satan: Siehe da, er ist in deiner Hand, doch schone sein Leben. Gott hätte dies wiederum nicht zugelassen, wenn es nicht zum Besten dienen würde. Aus Gnade und Liebe setzt Gott Satan auch wieder Grenzen. Schone sein Leben. Und wie hat Satan wieder reagiert? Genau das Gleiche. Verse 7 und 8. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren, von der Fußsohle an bis auf den Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Wie weit geht Satan? Er geht wieder bis zur äußersten Grenze. Bis zur äußersten Grenze dessen, was er Böses tun kann. Von der Fußsohle, von ganz, ganz unten bis zum Scheitel. Ganz, ganz oben. Mehr hat er nicht tun können. Alles voller Geschwüre. Satan hat Hiob übel zugerichtet. Es war so schlimm, dass Hiob schließlich in der Asche saß und sich mit einer Scherbe kratzen musste. Beim Studieren des Buches Hiob ist mir persönlich eins viel bewusster geworden: wie Gott uns behütet und beschützt. Denn Satan kann nur so weit gehen, wie Gott es zulässt. Und ich bin mir sicher, dass Satan auch am liebsten uns vernichten möchte. Auch am liebsten uns so viel Böses tun möchte. Aber Gott sagt, bis hierhin und nicht weiter. Wenn Gott uns nicht beschützen würde, seine Engel nicht aussenden würde und um uns stellen würde, unser Leben würde ganz anders ausschauen. Und ich bin mir sicher, dass wir eines Tages, wenn wir im Himmel sehen werden, was Gott getan hat in unserem Leben, wie er uns behütet und beschützt hat in Situationen, wo wir gar keine Ahnung gehabt haben, wir werden staunen und anbetend vor ihm niederfallen. Ein wichtiger Punkt bei dieser Geschichte: die meisten Leser richten immer nur ihren Blick auf Hiob und sein schlimmes Leid. Aber was glaubt ihr denn, wie Gott sich gefühlt hat? Wie würde ein liebender Vater sich fühlen, wenn sein geliebtes Kind so behandelt werden würde? Der Vater würde mitleiden mit seinem Kind. Es würde ihm tief zu Herzen gehen. Wenn schon sündige Eltern, wie Jesus sagt, schon mit ihren Kindern mitleiden können, wie viel mehr dann erst euer himmlischer Vater? Vers 9. Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Als ob Hiobs körperliche Schmerzen nicht schon genug wären, kommt jetzt seine Frau, die ihn eigentlich in seinem Leid trösten sollte, und haut nochmal richtig eins drauf. Sie rät ihm genau das, was Satan eigentlich möchte. Sie rät ihm, Gott abzusagen und zu sterben. Und ich glaube, diese Aussage seiner Frau hat ihm wahrscheinlich noch mehr wehgetan als seine Geschwüre. Ich denke, sie hat ihn tief getroffen. Und wer ist es wohl, der hinter der Ehefrau steckt und durch sie redet? Satan. Genau wie bei Adam und Eva. Er benutzt die Frau, die abgesagt hat, wahrscheinlich schon selber, um ihren Mann zu Fall zu bringen. Wie hat Hiob nun reagiert? Er hätte doch jetzt allen Grund, aus der Haut zu fahren. Er hätte jetzt allen Grund, zornig zu werden. Vers 10. Er sprach aber zu ihr: Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Hiob weist seine Frau zurecht und er erinnert sie an all das Gute, was sie von Gott bekommen haben. Und dass sie doch dann auch das Böse bzw. das Leid annehmen sollen. Genau wie bei der ersten Prüfung versündigte sich Hiob kein bisschen. Er hält an Gott fest. Was für eine Stärke. Was für ein Glaube. Und durch sein geduldiges Ertragen all des Leids offenbarte Hiob den Charakter Gottes, so wie es auch Jesus hier auf Erden getan hat. Er hat geduldig ertragen. Satan hat sicherlich diese Reaktion von Hiob wieder nicht erwartet. Und ich bin überzeugt, dass ihn das zutiefst verärgert hat, dass Hiob auch diesmal wieder standhaft geblieben ist. Und hat er jetzt aufgegeben? Nein. Er hatte bald einen neuen Plan. Von Gott selbst konnte er nicht mehr verlangen, weil er hat alles bekommen, was er machen konnte, bis ihn selbst umzubringen. Jetzt hat er einen anderen Plan gebraucht und er hat ihn gefunden. Satan gebraucht nun Hiobs Freunde, die eigentlich mit guten Absichten kommen. Sie kommen nämlich, um ihn zu trösten in seinem Leid. Die Kapitel 3 bis 31 behandeln ein längeres Gespräch zwischen Hiob und seinen drei Freunden. Seine drei Freunde hatten aber ein Problem. Sie hatten ein falsches Gottesbild. Sie dachten nämlich, und dies war auch bei den Jüngern Jesu so, sie dachten, dass das Leid, das ein Mensch erleben muss, die Konsequenz von Sünde ist. Anders kann es gar nicht sein. Und mit ihren Anschuldigungen setzten sie Hiob heftig zu. Ohne irgendeinen Beweis zu haben, dass Hiob irgendwas falsch gemacht hat, behaupten sie immer und immer wieder, dass er selbst schuld an dieser Situation ist und Gott ihn aufgrund seiner Sünden straft. Sie gehen sogar so weit, dass sie ihm sagen, dass seine geliebten Kinder deswegen gestorben sind, weil sie so große Sünder waren. Was für Freunde. Hiob hat seine Unschuld immer wieder beteuert. Seine Freunde haben ihm aber nicht geglaubt. Anstatt ihn zu trösten, haben sie ihn immer wieder verklagt. Durch ihr falsches Gottesbild stellten sie Gott in ein falsches Licht und wurden so zu Knechten Satans. Es kam irgendwann der Punkt in Hiobs Leben, wo er keine Hoffnung auf Besserung mehr hatte. Alle haben sich gegen ihn gestellt und er hatte schlimme Schmerzen Tag und Nacht. Er wollte einfach nur noch sterben. Hiob ist nie von Gott abgefallen, wie Satan es erhofft hat. Aber es kam irgendwann der Punkt, wo er aufgrund der dichten und dunklen Wolken, die angehalten haben, Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit etwas aus den Augen verloren hat. Ein paar Verse dazu. Hiob Kapitel 10, die Verse 1 bis 3. Da sagt Hiob: Mich ekelt mein Leben an. Ich will meiner Klage ihren Lauf lassen und reden in der Betrübnis meiner Seele. Und zu Gott sagen: Verdamme mich nicht. Lass mich wissen, warum du mich vor Gericht ziehst. Ist doch verständlich, dass Hiob das wissen möchte. Gefällt dir es, dass du Gewalt tust und verwirfst mich, den deine Hände gemacht haben? Hiob Kapitel 13, die Verse 3 und 18. Doch ich wollte gern zu dem Allmächtigen reden und wollte rechten mit Gott. Siehe, ich bin zum Rechtsstreit gerüstet. Ich weiß, dass ich Recht behalten werde. Noch zwei Verse aus Hiob Kapitel 19, Verse 6 bis 7. Da sagt Hiob zu seinen Freunden: So merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat und mich mit seinem Jagdnetz umgeben hat. Siehe, ich schreie Gewalt und werde doch nicht gehört. Ich rufe, aber kein Recht ist da. In der Betrübnis seiner Seele hat Hiob irgendwann angefangen, mit Gott zu hadern. Ich denke, keiner von uns wäre überhaupt zu diesem Punkt gekommen. Also ich nicht. Er möchte von Gott wissen, warum er all dies Leid erfahren muss. Am liebsten würde er mit Gott ins Gericht gehen. Und er ist sich sicher, dass dann nicht Gott Recht behält, sondern er. Manchmal schweigt Gott in unserem Leid. Und wir fühlen uns wie Hiob, von Gott verlassen. Dies tut Gott aber nur, um uns danach noch näher zu sich zu ziehen. Und so auch bei Hiob. Hiob, Gottes treuestes Kind zu dieser Zeit, wurde sehr schwer geprüft. Und ich denke, er hat in dieser kurzen Zeit mehr Leid erfahren, als wohl die meisten von uns in ihrem ganzen Leben. Gott hat immer Acht gehabt auf sein geliebtes Kind, auch wenn Hiob es nicht gemerkt hat. Gott lässt Hiob natürlich nicht fallen, sondern schenkt ihm nach all dem Leid eine ganz besondere Erfahrung, die Hiob sicherlich das ganze Leben getragen hat. Er erfüllt Hiobs Wunsch und antwortet ihm höchst persönlich. Ich mache einen Sprung zu Kapitel 38, Vers 1. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach: Anstatt Hiob aber eine Antwort zu geben auf seine Fragen nach seinem Leid, tut Gott etwas Erstaunliches. Er stellt ihm einfach nur Fragen. Fragen über die Schöpfung. Zum Beispiel Verse 4 bis 6 aus Kapitel 38. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Zwei Kapitel lang stellt Gott Hiob eine Frage nach der anderen, die Hiob nicht beantworten kann. Und dann gibt Gott Hiob das Wort. Kapitel 40, die Verse 1 bis 2. Der Herr fragte Hiob: Willst du weiter mit mir streiten? Mich, den Allmächtigen, immer noch tadeln? Du hast mich angeklagt. Nun steh mir Rede und Antwort. Jetzt endlich hat Hiob die lang ersehnte Möglichkeit, mit Gott selbst zu reden, mit Gott ins Gericht zu gehen und ihm endlich zu sagen, was er die ganze Zeit auf seinem Herzen hatte, die Tage davor. Dass er im Recht ist. Er hatte jetzt die Gelegenheit, persönlich mit ihm zu hadern. Wie hat Hiob nun reagiert? Kapitel 40, die Verse 3 bis 5. Hiob aber antwortete dem Herrn und sprach, siehe, ich bin zu gering. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten. Ein zweites Mal geredet und will es nicht wieder tun. Hiob hat keinerlei Antwort von Gott bekommen, warum all das schreckliche Leid geschehen ist. Und anstatt seine aufgekommenen Zweifel an Gottes Gerechtigkeit und seiner Liebe ihm ins Angesicht zu sagen, hält er seine Hand auf seinen Mund und sagt, dass er nichts mehr sagen möchte. Hiob hat seine Winzigkeit im Vergleich zu Gottes Größe erkannt. Aber Gott ist mit seinen Fragen noch nicht fertig. Er ist mit Hiob noch nicht fertig, weil er ihn noch näher zu sich ziehen möchte. Und zwei weitere Kapitel stellt er ihm wieder Fragen, eine nach der anderen, vor allem über die Schöpfung. Und bei Gottes zweiter Rede bekommt Hiob wieder keinerlei Antwort auf sein schreckliches Leid. Hiob kennt immer noch nicht den Grund. Und wie reagiert er nun? Das letzte Kapitel vom Buch Hiob, das Kapitel 42, die Verse 1 bis 3. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Im ersten Satz von Vers 3, wo es heißt, wer ist der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand, wiederholt Hiob eine Frage von Gott und gibt dann zu, dass er es selbst ist, mit seiner Kritik Gott gegenüber, der töricht gehandelt hat. Dadurch, dass Gott Hiobs Blick auf die Schöpfung gelenkt hat, hat Gott es geschafft, dass Hiob sich der Größe und Allmacht Gottes neu oder sogar noch mehr bewusst geworden ist. Er hat erkannt, Hiob, dass bei all dem, was er nicht versteht, ein weiser und allmächtiger Gott dahinter steckt. Und genau das war das Ziel Gottes, dass Hiob Rückschlüsse zieht aus der Schöpfung auf sein eigenes Leben. Dass auch in seinem eigenen Leben, wo er so viel nicht versteht, ein weiser und allmächtiger Gott der Liebe dahinter steht. In Vers 5 folgt eine, wie ich finde, sehr erstaunliche Aussage von Hiob. Und meiner Meinung nach einer der Schlüsselverse im ganzen Buch. In Hiob Kapitel 42, Vers 5 heißt es, ich hatte von dir, da meint Hiob Gott, nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Kennt ihr Gott? Nur vom Hörensagen? Wenn ich Gott nur vom Hörensagen kennen würde, ich würde bei weitem heute nicht hier stehen. Wenn ich in meinem Leben nicht persönlich erfahren hätte, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der alle Macht hat und der mich liebt, wenn ich nicht eine persönliche Beziehung zu ihm aufgebaut hätte, ich würde heute nicht hier stehen, sondern mein altes Leben auch heute noch weiterführen. Hiob ist sicherlich nicht zu dem gläubigsten Menschen auf Erden geworden zu seiner Zeit, weil er nur von Gott gehört hat. Das ist überhaupt nicht möglich. Ich bin mir sicher, er hat viele große Erfahrungen mit Gott gemacht. Aber all das, was er erlebt hat in der Vergangenheit, ist jetzt, nach dieser Erfahrung, für ihn wie nichts. Dieser Vers zeigt, wie ich finde, wie Hiob emporgehoben wurde in seiner Beziehung zu Gott. Gott hat durch das viele Leid, welches Hiob erleben musste, sein Kind noch näher zu sich gezogen. Und deswegen gilt auch für Hiob die Verheißung oder das Versprechen von Gott: Alle Dinge dienen euch zum Besten, wenn ihr an meiner Hand festhaltet. Hier erkennt man sehr gut den Segen, den großen Segen von Hiobs Erfahrung. Und genauso wie bei Hiob lässt Gott auch in unserem Leben das Leid nur zu, wenn dadurch etwas Größeres, etwas Besseres entstehen kann. Und durch die neu gewonnene Erkenntnis von Gott demütigt sich Hiob wieder vor Gott. Und das ist der letzte Bibelvers für heute, Vers 6 in Kapitel 42. Da sagt Hiob: Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Der von Gott gelenkte Blick auf die Schöpfung hat bei Hiob Großes bewirkt, in Verbindung mit der persönlichen Begegnung. Würden wir unsere Augen nur öffnen für die Schönheit und die Wunder in der Schöpfung, die wir heute noch sehen können, so würden wir uns Gottes Allmacht und Liebe auch viel mehr bewusst sein. Wir haben heute aber einen großen Vorteil, wie ich glaube, im Vergleich zu Hiob. Wir haben heute noch mehr als nur die Schöpfung, um Gottes Liebe zu sehen. Wir haben das Kreuz, der größte Beweis der Liebe Gottes, an dem unser Schöpfer für unsere Sünden gestorben ist. Und es ist kein Zufall, dass wir am Sabbat an zwei Punkte und an zwei Dinge ganz besonders denken sollen: Schöpfung und Erlösung. Schöpfung und das Kreuz. Wenn wir nur tun würden, was Gott uns sagt, und an das denken, was er uns sagt, woran wir denken sollen, wäre unsere Beziehung auch eine andere. Zum Schluss der Predigt möchte ich euch noch kurz erzählen, wie diese Geschichte endet. Gott vergibt Hiob seine törichten Aussagen und spricht ihn vor seinen drei Freunden gerecht. Und nachdem Hiob für seine drei Freunde Brandopfer darbringt und Fürbitte für sie einlegt, vergibt auch Gott den drei Freunden und wendet das Geschick Hiobs. Er gibt Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Er war sehr reich vorher, Gott gibt ihm trotzdem doppelt so viel wie vorher. Das ist typisch für Gott. Der Segen nach dem Leid ist viel größer als der davor. Und alle, die ihn früher gekannt haben und sich von ihm abgewendet hatten, kamen mit Trost und Geschenken zu ihm. Und Gott schenkte Hiob auch wieder 10 Kinder, auch wieder 7 Söhne und 3 Töchter. Seine Töchter waren die schönsten Frauen im ganzen Lande. Und ich bin überzeugt, dass Hiob die Hoffnung hatte, dass er seine 10 verstorbenen Kinder im Himmel wieder sieht. Und ich glaube, im Himmel wieder doppelt so viele Kinder haben. 20. Und weil er diese Hoffnung hatte, seine Kinder im Himmel wieder zu sehen, seine Verstorbenen, konnte er auch wieder Freude haben an den neuen 10 Kindern. Gott schenkt Hiob nicht nur Kinder, sondern auch Kindeskinder bis ins 4. Glied. Er lebte glücklich, bis er alt und lebenssatt war. Die Jahre nach seiner Leidenszeit waren die besten Jahre seines Lebens. Gott hat nach dem vielen Leid, das Hiob erleben musste, die Schleusen des Himmels geöffnet und sein Kind mit Segen überschüttet. Was für ein wunderbarer, gnädiger Gott. Hiob wird nach seinem Tod, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, als positives Beispiel für Gottes Volk angeführt. Und auch für uns sollte er ein positives Beispiel sein. Für diese letzte Zeit, in der wir leben. Und für das, was ich glaube, was da bald auf uns zukommt, sucht Gott solche Menschen wie Hiob, die an ihm festhalten, auch wenn sie nicht verstehen, was mit ihnen passiert. Auch wenn dass sie festhalten an ihm, auch wenn sie Leid erfahren. Solche Menschen sucht Gott auch noch heute. Halte fest an Gottes Hand. Lass sie niemals los und lass dich von ihm führen und leiten. Denn Gott liebt dich. Amen.